Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Hate, dem einzig wahren Hip-Hop-Podcast auf diesem Planeten überhaupt. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin hier nur Host und quasi Türöffner für das, was meine beiden leitenden Redakteure an meiner Seite für dieses Format jetzt wieder zaubern werden. Bei mir sind, wie immer, Boogie Down Bass, aka das Redaktionsmastermind und DJ Swiftfinger dann, der quasi dafür sorgt, dass der ganze Laden hier läuft. Schön, dass ihr dabei
Mahlzeit.
Seid.
Mahlzeit, hello.
Moin, 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 moin Leute, moin Nico, morgen, moin Dan. Ich bin noch ein bisschen verschlafen tatsächlich.
Ja, ich merke, man muss sagen, das ist ja auch immer hier so ein lustiges Zusammenkommen von Jungs, die eventuell in der Nachtschicht sind oder andere schon morgens um 8 in irgendwelchen Radioshows unterwegs sind. Ich habe heute Morgen um 6 Uhr quasi mich aus dem Bett gepellt, um dann zum Arzt zu gehen und so ein paar andere Sachen zu erledigen. Deswegen auch für mich, wie soll man sagen, so noch ein bisschen mühselig reinzukommen. Aber das ist insofern ganz schön, denn das erste Thema, das du mitgebracht hast, Bass, ist auch gleich mit ein paar O-Tönen, also ein paar Audiostimmen von den Protagonisten versehen. Lass uns kurz anfangen. Du warst wieder unterwegs und hast quasi für die Kultur die Fahne hochgehalten.
Genau. Ich war in München, habe ein paar Kilometer auf mich genommen, aber die Kilometer habe ich gerne auf mich genommen. Ich war, wie gesagt, in München auf einer Graffiti-Jam oder man könnte es fast als klassische Jam bezeichnen, wenn man mit einem Schwerpunkt Graffiti sozusagen. Da war eine Graffiti-Jam mit jeder Menge Leute mit dem Namen Return of the Boom Letters. Da haben ein paar Münchner Oldschool- oder Graffiti-Heads eingeladen. Und Nico, du siehst den Flyer, da sind jede Menge Graffiti-Maler drauf, die sich da getroffen haben an einem Samstag.
Ja, also ehrlicherweise, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Und auch ein bisschen neidisch, dass du da warst, weil es einfach ein sehr geiles Ding ist, was wirklich so voll fürs Legendenherz und sich für die guten alten Zeiten anfühlt, inklusive der Aufmachung des Flyers mit 150 Namen drauf. Erzähl vielleicht.
Es gab auch.
Erzähl ganz kurz mal so deinen Gesamteindruck von der Veranstaltung. Wie war es für dich so?
Warst du ein Wir kommen gleich noch zu der Einleitung vom O-Ton, aber da schließe ich mich dann an. Aber ich sag das nicht vorweg. Es war eine dope, für mich wirklich ein Family-Thing. Es war eine dope Veranstaltung, zumal es gab wirklich Platz ohne Ende. Also jeder Maler hatte da seinen Platz gefunden. Wir haben auch schon ein paar Bilder auf Backspin veröffentlicht als kleine Fotoserie. Es ist extrem viel geiler Scheiß und Output da entstanden. Die Leute hatten Spaß. Wir sind da morgens, oder ich bin auch einer der ersten, 8:30, 9:00 stand da vor den Toren und habe geguckt, wo ich selber malen kann, mir meinen Spot gesucht. Und dann geht das natürlich auch los, dass da schon viele Writer stehen, mit denen man schon connected. Also man geht ja nicht an die Wand und malt, sondern eigentlich hat man überwiegend oder einen sehr großen Teil, den man da verbracht hat, einfach mit den Leuten auch gequatscht. So, ne, wo man sich auch immer gegenseitig ein bisschen geguckt hat, was die anderen machen und dann immer ins Gespräch gekommen oder neue Kontakte geknüpft oder alte aufgefrischt oder mit Besuchern gesprochen. Das war ja am Tag. Wie bitte?
Du hast es auch auf den Flyer geschafft mit deinem Namen. Das heißt, du hast auch direkten Kontakt zum Veranstalter gehabt und hast ihn aber zeitgleich auch noch ein bisschen gefragt, wie denn die ganze Nummer für ihn gelaufen ist. Ne? Hast du uns ein bisschen Stimmen mitgebracht?
Genau, ich habe ein paar O-Töne von Whisk, von der AB-Crew. Whiskey, Gruß geht raus. Er hat mir ein paar O-Töne geschickt. Wir haben da ein paar Einspieler und dann feuerst vielleicht gleich den ersten Einspieler ab. Da geht es generell um die Idee der Return of the Boom Letters Jam, wo er uns so ein bisschen zu dem Projekt was erzählt.
Bin ich neugierig.
Also, was ist Boom Letters? Boom Letters ist something back to the roots, also etwas Besonderes, woran wir festhalten, ist nicht aufzugeben. Und nicht zu vergessen, es ist halt ein Comeback-Together-Meeting, eine Jam wie in den 90ern, wo alte Erinnerungen und Geschichten halt wieder an die Oberfläche kommen. Und da ist es egal, ob Trainwriter, Stylewriter, Bomber, B-Boy, MC, es ist wie früher, einfach Peace, Love and Unity and Having Fun. Jeder weiß da genau, um was es da geht.
Ja, total geil. Also ehrlicherweise voll für dieses Herz, was vielleicht heute manchmal ein bisschen leidet, wenn man in der heutigen Welt das Gefühl hat,
dass es auch eine, es war eine coole Location, beziehungsweise ist die Hall of Fame in München, Bahnwärter Thiel, so ein altes Industriegelände mitten in der City. Große, viele Backsteingebäude, alte U-Bahn oder Tramzüge, die da stehen. Ein sehr zusammengewürfelter Haufen an Industriegeländekram, alles große Backsteinwände, also die das ganze Gelände ist halt eine große umringt von einer riesigen Mauer, die halt eben auch innen und außen bemalt wurde. Es war richtig dope. Ich hatte das Glück, direkt am Eingangstor so ein kleines Piece zu malen und da steht man in so direkt im Fokus mit allen Besuchern, allen Malern. Das war ganz witzig, weil dann auch extrem viele Leute vorbeikamen, mit denen man jetzt auch über einen Podcast oder jetzt über jetzt meinen Talking with the B-Bass oder so über andere Leute, über die man gesprochen hat. Also ich habe den T. Kane aus München dann direkt mal kennengelernt. Ich habe mit dem App Rock von App Rock, der viel Promo macht für die Snow Goons zum Beispiel und für uns auch schon Promo gemacht, den wir das erste Mal wieder kennengelernt. Und so ein paar andere Leute, den Rockwell, mit dem wir gerade im Soul Brother Projekt so nur am Rande dann. Es war ja auch eine Live-Bühne da, es war leider das Wetter nicht das Beste, aber es trotzdem hat uns das die Laune nicht verdorben. Und es war eben auch Live-Musik, ich habe ein bisschen aufgelegt. Mark Hype war da, mit dem habe ich mich schön unterhalten und er hat coole Tunes gespielt. Retro-Gott war da als Kurt Hassel, der hat halt gefreestylt und Beats aufgelegt, wie man das vielleicht auch als Erzählung aus den 70ern kennt, also wo der DJ quasi selber noch der MC war, hat ein gutes Set abgefeuert und wir haben es alle gefeiert und zum Abend hin war es eben auch so, wo die Maler viele fertig waren, natürlich so ein großer harter Kern, dann abends noch schön auf dem Gelände so ein bisschen abgefeiert.
Finde ich sehr gut. Was hat er uns denn sonst noch an Statements oder was hast du uns an Statements mitgebracht?
Was hat ich habe ihn auch gefragt, was so sein persönlicher Eindruck war, wie er das jetzt wahrgenommen hat, ne? wie die Jam und beziehungsweise das Event für ihn gelaufen ist.
Also es war ein legendäres Klassentreffen auf der Boomletters. Also wir mussten das Ganze um eine Woche verschieben, weil halt das Wetter halt nicht mitgespielt hat. Aber es hat uns ja nicht gehindert. Alle, die da waren, TPM-Crew, ABC-Crew, Berliner und die ganze Münchner Oldschooler, sowie die neue Generation, haben das ganze Gelände gerockt und gefeiert, Alter. Das war ein besonderer Tag gewesen. Das gab's halt schon seit über 25 Jahren nicht mehr, dass sich irgendwie so die Münchner sich wieder zusammengefunden haben. War ein mega Abend gewesen.
Ey, finde ich total geil. Da sind so zwei Fragen, die ich mir stelle. Wenn er sagt, die Berliner waren auch mit dabei. Und er hat von ganz vielen Legenden gesprochen. A, Durchschnittsalter. Und B, haben die Berliner dann auch am Ende den Backstage zerhauen und haben überall die Leute abgezogen, wie in den guten alten 90ern, oder?
Nein, die Tage sind vorbei. Das war super entspannt. Also da irgendwie nicht mal ansatzweise, dass man sagt, dass sich Writer gegenseitig da irgendwo, was seid ihr für komische Typen. Aber da hat Chan oder beziehungsweise Wesk und die Lando und Tommy, die ganzen Veranstalter, die kennen sich da alle. Das ist eine große Familie, so das ganze Graffiti-Ding. Und es ist ja auch schön, dass dann auch die ganze Newcomer, beziehungsweise die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, da am Start sind. Ich kann eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich war da am Malen und dann kam eine ältere Frau, sich wohl so ein bisschen mit der Materie auskannte. Und sie sagte dann zu mir, ach, ist das toll und schön, dass hier alle zusammenkommen. Und dann hat sie mir halt erzählt, ja, früher vor 20, 25 Jahren waren das noch alles so junge Burschen. Und jetzt sehe ich hier nur so alte, reife Menschen und ältere Menschen, die hier mit der Sprühdose rummalen. Und dann habe ich auch nur gesagt, ja, liebe gute Frau, das sind halt die gleichen, die sie vor 25 Jahren gesehen haben. Wir werden halt alle älter, aber wir machen immer noch den Scheiß mit voller Inbrunst und Liebe und Leidenschaft.
Ja, finde ich total gut. Also ich muss auch sagen, dass ich glaube, das sind so, also ich habe das nicht mitgekriegt. Ich wusste das gar nicht, dass du denn warst. Am Ende ist die Strecke auch natürlich eine recht lange, um nach München zu fahren und umso beeindruckender, dass du dir den Weg gemacht hast und dann aber, und das ist ja das schöne andere, ja offensichtlich auch so ein bisschen Feedback auf das bekommen hast, was du so selber hier veranstaltest im Backspin-Rahmen und so. So, das ist schön. Also ehrlich, es gibt mir ein schönes Gefühl. Was hat er denn noch gesagt?
Ich habe ihn angesprochen, oder ich nochmal so, wie das eigentlich so vonstatten geht, ist ja auch immer ein finanzieller Ritt so ein bisschen und dann habe ich ihn auch gefragt, so wie die Stadt München da mit solchen Veranstaltungen umgeht und da hören wir am besten mal rein.
Ja, schön.
Also ich hätte niemals gedacht, dass die Stadt München das so eine Veranstaltung also während der Corona-Zeit irgendwie da zulässt. Und das Kulturreferat München hat halt das Ganze gesponsert. Also die haben uns halt ein Budget gegeben und und wir haben es halt organisiert. Also ich habe natürlich ein Konzept abgegeben, Antrag gestellt halt. Und ja, also die waren halt mit im Boot.
Ja, geil. Also da bin ich bei ihm, das hätte ich mir auch schwer vorstellen können. Aber Ich war mal Balu mit unten und hat den mal für einen Backspin-Podcast interviewt und der hatte damals auch mal so Ansätze erzählt, dass es schon immer mal wieder Situationen gibt, wo dann auf einmal die Stadt München richtig viel Geld auch in die Hand nimmt und Bock hat, auch Kultur zu fördern, was man per se jetzt vielleicht gar nicht von München und von Bayern erwarten würde. Also interessant.
Ja, ich denke schon, dass das funktioniert, auch wenn man sagt, wenn man mit so ein paar Underground-Typen manchmal spricht oder wenn es so mit Stickern und Plakatieren und so, wenn man das mal mit Hamburg vergleicht, wenn man mal mit München spricht, wenn man das, das ist eine andere Sache so, ne? Aber da so, oh, die sind so spießig und da kommst du gleich in den Knast so ungefähr, wenn du da irgendwo stickerst oder plakatierst und so. Und da denke ich auch mal so, boah, die München haben überhaupt keinen Bock auf so diese Art von Szene oder so. Aber bei Kunst, Kultur und gerade so Graffiti-Sachen, München ist ja auch wirklich, ist ja auch eine Hauptstadt, einer von den großen Graffiti-Hauptstädten, wenn man jetzt an Chemnos und One und Lumet und all die da sind, die schon seit über 1000 Jahren Graffiti malen. Das ist schon beeindruckend, was da passiert.
Was sind seine letzten Worte?
Seine letzten Worte, da geht es um die Planung 2021, weil Return of the Boom Letters, es war Part 1. Und da hören wir mal rein, was er zu sagen hat, wie es weitergeht.
Also was ist nächstes Jahr geplant? Wir planen auf jeden Fall eine Open-Air-Bühne mit einem MC-Line-Up. Torch wird da sein. Graffiti-Line-Up wird durch und quer aus Europa sein. Werden wieder Bates einladen, weil Bates konnte leider nicht kommen. Hoffe, dass nächstes Jahr Amok kommt, die alte Schule halt. Es werden halt ein paar Highlights geben, Battles mit auf der U-Bahn, eins gegen eins, so ungefähr.
Geil, also ich bin überzeugt und ich würde fast sagen, nächstes Jahr Reisegruppe darunter und dann
würde ich sagen, kann ich nur empfehlen, es war auf jeden Fall nice, weil, wie er schon sagte, ein geiles Klassentreffen, wir haben ein riesiges Foto noch gemacht und ein Foto gemacht mit allen Leuten drauf, das war ganz nice, schicke ich dir mal.
Ja, geil, also ich meine das ernst, Digga, wir sind, also daran kommst du mit?
Das war schon cool,
man muss halt wissen,
ist halt schwierig zu planen, sowas wie jetzt momentan halt alles schwer zu planen.
Ja, aber
ist,
wir reden ja von in einem Jahr und so. Aber
genau.
Ich fahre auch dann.
Ich besorge die Snacks an der Tanke.
Ja, ist klar. Obwohl, nee, lieber nicht, weil ich glaube, es gibt kein Two Bros Pizza auf der Fahrt von Hamburg nach München.
Oh, da komme ich Problem ja ins Schwärmen.
Kein Slice for Dollar.
Ja, genau. Sag mal, was ist der Song? Entschuldigung. Bass, erstmal du. Ich meine, wir reden jetzt schon sehr lange darüber, über das erste Thema, aber trotzdem, du, letzte Worte, einen Einblick von dir oder ein Gefühl, so, da musst du auch ehrlich, du hast so ein Strahlen in den Augen, da muss auch, dein Hip-Hop-Herz muss da doch mehr als aufgehen, oder?
Ja, auf jeden
oder?
Fall. Ich erinnere mich gern zurück, das war vor 3 Wochen war das, ich erinnere mich da gern dran zurück, weil es hat mir sehr viel Freude bereitet, war überhaupt, also dass man jetzt so eine lange Fahrt auf sich nimmt, das habe ich da, und da denke ich gar nicht dran, ich fahre da einfach los, weil ich weiß, da sind Dudes, die denken so und fühlen wie ich und das ist Grund genug, dahin zu fahren.
Ja, geil. Also Dan, du hast noch nicht so viel gesagt zu den ganzen Sachen, du bist aber auch überzeugt, dass wir dann hinfahren, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe mir diese ganze Story angehört und eigentlich hätte ich jetzt Bock, auch ins Auto zu steigen und trotzdem einfach so nach München zu fahren.
Ja, safe. Ey, ernsthaft, safe. Und das muss ich auch immer mal wieder betonen. Bei allem, also das ist ja für mich und gerade wenn man öffentlich so ein bisschen wahrnimmt, was ich so sonst so vielleicht auch an Interviews mache oder gemacht habe, genau solche Sachen treffen mich immer wieder in mein Hip-Hop-Herz und ich habe da richtig Bock drauf. Und ich freue mich vor allen Dingen immer darüber, wenn du so einen Kram hier anschleppst, weil ich habe diese Veranstaltung nicht mitgekriegt und ich ärgere mich fast darüber, weil ich mir dann auch schon im Oktober wahrscheinlich den Weg, obwohl Corona weiß ich nicht, aber also sonst auf jeden Fall vom Idealismus her sofort den Weg gemacht hätte, um da runterzuballern mit dir. Aber nächstes Jahr holen wir es nach.
Hand drauf,
hier. Ghetto-Faust. Ne?
Der Hip-Hop-Kultur-Attaché, merkt sich das.
Ja, das meine ich. Ich meine, das tut ernst. Wagen ist schon anders.
Das muss ja nicht München sein. Also wenn es gibt ja auch in anderen Städten coole Sachen. In Frankfurt finden auch immer coole Sachen in der Richtung statt.
Ja, aber Dan, fällt dir was auf, Dan, dass Base diese Sachen aber auch immer so schön keept und hidet und so. Und dann fährt er da alleine hin und dann erzählt er danach einen Monat, ja, ich war übrigens da, war mega cool. Ja.
Das ist nicht übrigens, das erste Mal, ne?
Nur ihr wart so übrigens mal nicht da.
Ja, das ist nicht das erste Mal.
Ja, genau. Ja, Leute. Das steckt System hinter.
Ihr müsst euch um eure eigene Glückseligkeit kümmern.
Ja, kümmer du dich doch mal drum. Jetzt aber Song zum Thema.
Ja, bei dem Titel Boom Letters fiel mir natürlich sofort mein Lieblingssong ein von QG Rap und DJ Polo aus ihrem Album Live and Let Die aus dem Jahr 92, nämlich Letters.
Klingt logisch.
Oder?
So ist er, der Dan, hier bei Love and Hate. Gleich geht's weiter. Backspin. Immer noch Love and Hate, immer noch Nico Dan und Bass und immer noch viel für die Hip-Hop-Kultur. Und das nächste Thema, das du mitgebracht hast, mein lieber Bass, ist quasi direkt angedockt, mehr oder minder, an das, was du eben genannt hast. Es geht eben noch Graffiti. Und warum angedockt? Was ist die Brücke?
Die Brücke ist Lando. Lando, ein Mitveranstalter der Return of the Boom Letters Graffiti Jam, über die wir gerade gesprochen haben. Und er hat ein kollektives Street Art Projekt ins Rollen gebracht, wo es darum geht, einen Freund aus der Graffiti- und Hip-Hop-Szene zu unterstützen, der Pächter der Kultkneipe Klenze 17 in München ist und den es natürlich jetzt genauso hart trifft wie viele andere Gastrobetriebe in der Corona-Zeit. Und die haben so ein kollektives Street-Art-Projekt, We Art One, Projekt ins Leben gerufen, wo es darum geht oder wo ganz viele Künstler, die auch auf der Return of the Boom Letters gesprüht haben für einen guten Zweck Bierdeckel bemalt sozusagen. Also kleine, runde Bierdeckel, die mit kleinen Pieces in aller möglichen Formen und Farben bestückt wurden, finden sich auf einer eingerichteten Homepage, die man dann sozusagen erwerben kann. Und dieser Spendenerlös oder der Erlös der Bierdeckel geht dann komplett an die Kultkneipe Klenze von dem Graffiti-Urgestein Zero, der die gepachtet hat und da er um sein Überleben kämpft sozusagen.
Schöne Idee, schöne Sache. Ich habe mir so ein bisschen die Dinger angeguckt, da sind auch ein paar ganz nette Dinger dabei. Du konntest irgendwie nach Kampagne, je nach, wenn die Künstler kommen, kannst du dir für 50 das Ding kaufen. So ein Bierdeckel, wenn er dann nach ein paar Wochen noch da ist, wird es auch ein Tick günstiger. Was aber dazu geführt hat, dass so die spannenden Dinger wahrscheinlich auch alle direkt weg waren. So,
ja, es ist wie mit vielen Lando. Sachen, ne? Also eine Leinwände, die dann auch mal zum guten Zweck von wem. Es gibt ja viele kleine solcher Projekte, ist natürlich immer schwierig, aber da irgendwie eine große Summe vielleicht reinspülen zu können. Aber das Projekt an sich ist super, das zeugt auch wieder davon, dass ein kollektiver Zusammenhalt stattfindet in dieser Szene und man da sich auch gegenseitig helfen will. Finde ich super.
Ja, vor allem, weil hier noch sehr geile Sachen sind. Also ich scroll nebenbei quasi so ein bisschen auf der Seite gerade. Die sehen alle sehr gut aus, so die Dinger, die man hier noch kriegen kann. Also
es ist ja, auf jeden schaltet Fall euch einfach rein, ne? We Are at One / das minus Projekt ist auf jeden Fall für die Leute, die da Interesse haben. Ist halt so ein kleines Memorabilia-Ding, so, ne? Sagt so von einem Maler, von einem Graffiti-Maler, den man vielleicht kennt oder es sind schon coole Sachen bei so und ist zum guten Zweck, so, ne?
Man muss sich mal vor Augen führen, dass man hier tatsächlich also Graffiti dazu benutzt, um in Corona-Zeiten jemandem zu helfen. Was vielleicht auch nicht ganz typisch ist. So. Und das macht es umso schöner.
Es ist ja auch, steckt ja auch was, also steckt was dahinter und ist, du hast so einen Gegenwert, wie das nun jeder sieht, ist, lass einen jedem selbst überlassen, so der Gedankengang dahinter. Aber es ist auf jeden Fall. Nicht einfach nur so, ja, mir geht's schlecht, ich habe hier einen Paypal-Found, irgendwie bitte zahlt hier was ein. So, und da hat man sowas Greifbares und die Leute machen sich einen Kopf und die Graffiti-Maler haben sich einen Kopf gemacht und haben da Gas gegeben, um den Dude zu unterstützen.
Ja, vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dass hier wirklich auch ganz Graffiti Deutschland ein bisschen dabei gewesen. Sogar David P. gab es für 50 Euro. Desk hier aus Hamburg auch mit dabei gewesen, auch schon nicht mehr zu kriegen. Kern aus Hamburg ist hier noch. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendetwas Gutes besorgen kann hier.
Aus dem Norden, Badek auch, ASK Crew unter anderem, ja. Auch ein ganz der richtig Output auch auf der Wand hat aus Hamburg.
Lumit auch schon weg. So, da. Aber hier, das ist ganz geil. Warum ist kein B-Base mit dabei?
Ich weiß gar nicht, ich muss mit ihm mal sprechen. Das habt ihr sehr, sehr spät von der Aktion, beziehungsweise dachte ich so, die Deadline war vorüber und dann habe ich vor Ort noch gesprochen. Aber es wird eine zweite Aktion, glaube ich, geben, da bin ich auf jeden Fall dabei. Oder ich reiche noch was nach, es läuft ja noch ein paar Tage.
Das solltest du auf jeden Fall machen. So, ich glaube, das wäre ganz cool. Ich überlege, ob ich mir, ach, das ist ganz geil. Frank, okay. Opus Berlin auch. Ist auch interessant zu sehen, dass manche sich, manche echt krass viel Detailliebe und Arbeit auf so einen klitzekleinen Bierdeckel gebaut haben hier. Finde ich gut. Also während ich mir nebenbei einen aussuche, würde ich sagen, sucht da einen guten Song. Und dann kann ich
den habe ich schon am Start. Aber vielleicht sollten wir noch einmal die Homepage durchgehen, damit alle das auch nochmal
eintippen können im Browser. Ja, schön, damit ihr wisst, wo ich hier gerade rumsurfe. Entschuldigung, gut, dass du es sagst. We Art Punkt 1 heißt sie. Und ReArt mit 2e. Warum 2e, müssen wir eigentlich nochmal rausfinden, weil ich haben wir hier eben auch schon drüber gegrübelt. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ich kann mich auch nicht konzentrieren, denn das sind hier 28 Seiten mit Bierdeckeln und ich muss mir einen aussuchen. Also deswegen macht ihr mal den Kram da, ich suche mir jetzt einen Bierdeckel.
So, ja, ich würde sagen, wir hören den Song, den du gerade schon erwähnt hast. Da habe ich mir nämlich etwas von Gangsta rausgesucht. Nico, du bist ja immer hoch erfreut, wenn irgendwas von DJ Premier hier bei Love and Hate
Premier,
läuft.
Premier.
One of the Best Yet Album aus dem letzten Jahr von Gangsta, Get Together, rausgesucht. Und ja, da sind richtig interessante Features drauf, muss man sagen. Neo und Nitty Scott. Hätte nie gedacht, dass Neo mal mit Gangsta irgendwas macht, aber 2019 kann das passieren.
Real recognize real und so, ne?
Sag niemals Bescheid. Nie.
Ja, genau.
Ob Bass damit also klarkommt, müssen wir noch herausfinden, das besprechen wir noch. Wir hören jetzt erstmal rein und ich suche mir einen Bierdeckel. Also hier, bis gleich. Backspin. Weiter geht's bei Backspin Love and Hate, dem einzigen wirklich Hip-Hop-Podcast. Und hier wird Hip-Hop auch noch groß geschrieben. Das seht ihr daran, dass wir jetzt hier schon eine halbe Stunde Sendung haben und bisher nur über Graffiti gesprochen haben. Jetzt geht's ein bisschen um Rap, würde ich sagen, ne? Oder?
Und, nee, es geht auch um Hip-Hop. So. Also ja, klar.
Ja, aber Rap, jetzt geht's um Rap im Hip-Hop.
Jetzt geht's ein bisschen mehr um Rap.
Aber richtig. Auch wieder um Hip-Hop im Rap. Und nicht um Rap im Rap.
Naja, das ist ja, da sind wir jetzt quasi bei dem Thema. Für einen ist Rap einfach nur Rap. Und für viele Leute wie MC René ist Rap eben auch ein Teil der Hip-Hop-Kultur. Und René sieht's halt nicht ganz. René sieht's halt so, dass es sehr viele Leute gibt, gerade viele neue Young Guns und nur Dudes, die im Rap-Game sind, die Rap halt einfach nur als Rap sehen.
Erzähl, was hat er gesagt?
Er hat ein Statement auf Facebook veröffentlicht am 23.10. Auf Facebook. Ich lese mal kurz den ersten Satz vor. Deutschrap ist mittlerweile absolut Mainstream geworden und hat mit dem Spirit der damaligen Hip-Hop-Kultur nicht mehr viel am Hut. Jetzt kommen noch einige Sätze mehr, aber dieser erste Satz zur Einleitung hat eigentlich schon für ihn, was er da sagt, schon recht viel auf den Punkt gebracht. Er erklärt das natürlich auch noch. Dass er sagt, ein Kosmos, dass im Moment die Hip-Hop-Kultur ein Kosmos unterschiedlicher Planeten ist, die sich gegenseitig nicht bereisen können oder bereisen wollen, die auf diesem Kosmos, auf diesem Planeten leben, so ungefähr. Ne?
Also ich muss sagen, Jungs, ich war nicht überrascht. Ich war irgendwie, mir fällt das Wort nicht an, aber auf jeden Fall war ich so sehr, sehr erstaunt, dass alles, was er gesagt hat, sich hundertprozentig mit unserer Meinung deckt und die wir hier auch schon bei Love and Hate ja auch schon so oft vertreten haben. Egal, ob es jetzt ist, das, was er jetzt sagt, zum Beispiel, wenn man sich für den Stammbaum interessiert und da nicht darüber etwas weiß, dann kann man doch im Internet die gesamte History, also die ganze Hip-Hop-History, sich nachschauen. Man kann so viel, wie er schreibt, auch neues kreatives Potenzial schöpfen. Das haben wir auch schon gesagt. Das machen nur die wenigsten, haben wir auch schon gesagt. Und er sagt auch, es ist nicht schlimm, DITC nicht zu kennen oder nicht zu feiern. Das ist keine Voraussetzung dafür, ein guter Rapper zu sein. Haben wir auch schon gesagt. Und sogar die ganze andere Geschichte. Und ganz wichtig auch, ganz wichtiger Punkt, den ich finde, er schreibt ja sogar, dass Biden sogar das ja momentan akzeptiert wird und sehr gefeiert wird. Das heißt, wenn du genauso klingst wie die vor dir und der, keine Ahnung, 12., 12., 2000. Klon bist, dass du dann auch noch Props für bekommst. Also da hat ich glaube, MC René hat, glaube ich, richtig, richtig oft Love and Hate gehört, finde ich.
Ja, er ist auch schon lange dabei und er kommt aus dem tiefsten Kern der Hip-Hop, deutschen Hip-Hop-Szene und wir kennen uns auch schon ewig lange und ich bin 100% bei ihm und er hat so viel gemacht, er hat so viel erlebt und ist seiner persönlichen Linie treu geblieben. Er liebt die Hip-Hop-Kultur über alles und er akzeptiert jedwedige Veränderung, wie sich der Baum mit neuen Sachen schmückt und wie der Baum wächst und wie der Baum, der Hip-Hop-Baum sich präsentiert. Aber trotzdem gibt es immer noch eine Wurzel, es gibt einen Stamm und es gibt Äste in diesem Hip-Hop-Baum, die nicht entdeckt werden von vielen Leuten, die auf dem Baum sitzen oder so und den Baum entdecken. Und das stört ihn halt. Der hat ja auch schon, er hat so einen kurzer Satz, der hier drin steht, muss mal ganz kurz gucken. Mir persönlich gefällt die Diktatur der Ahnungslosen nicht. Das ist so ein Satz, der so ein bisschen untergeht in seinem Artikel, den ich extrem prägend finde für diesen ganzen Artikel. So, ne? Also sein kleiner, dieser polarisiert schon. Ne? Also er ist im Moment ja auch, sein neues Album kommt, das möchte ich jetzt seinen Artikel nicht schlecht reden, Gruß geht raus an René, aber sein Album kommt raus, er macht ein bisschen Promo, da passt so eine Aussage. Er ist immer sehr offen gewesen, er hat immer seine Meinung gesagt. So und polarisiert dann natürlich auch mit solchen Aussagen. Ne? Ist aber auch gut. Ich finde es gut, wenn die Leute sich darüber so ein bisschen in den Kopf zerbrechen, vielleicht den Köpfe auch gerne anditschen, nicht einschlagen, aber anditschen und ruhig mal über das Gesagte, geschriebene Wort von ihm, sich darüber unterhalten, so wie wir es auch tun.
Ist ein bisschen interessant an der ganzen Geschichte, weil es dann ja auch gleich so natürlich wieder in Social Media so ein bisschen Fürsprecher, aber auch Gegenwind gab und das aus unterschiedlichsten Generationen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in der jüngeren Generation das gar nicht so gesehen wird, wie er das meint. Oder ob es vielleicht weil die Worte von ihm kommen, sind, deshalb nicht so akzeptiert wurde. Aber ich kann mich daran erinnern, dass da nicht jeder sofort mit auf diesen Zug aufgesprungen ist. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum. Denn liegt es daran, weil MC René das sagt und weil man ihm vielleicht aufgrund von der Vergangenheit in anderen Situationen hier diese Sachen nicht abnehmen möchte oder es dadurch einen Unterton bekommt? Oder ist so der Kern der Aussage der, an dem man sich stört? Und wenn das der Fall ist, ob dann nicht auch die Idee dahinter, die er verkörpert und die dann ja auf so einer Graffiti-Jam, auf der du warst, 100% geliebt wird, aber dann trotzdem von der nächsten Generation oder dann der übernächsten Generation immer weniger mitgenommen wird, was es dann ja noch schwieriger macht, dass der Kern überlebt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen die Gedanken, die ich dabei hatte.
Ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, das Problem ist vielleicht ein Zusammenspiel zwischen der Ignoranz von der Young Generation und auch von dieser Ahnungslosigkeit, so wie René das ja auch schreibt, und auch von einer Einstellung, von so einer, ist mir doch egal, was vor mir war. Also ich will das, was ich jetzt habe, was mir jetzt auf den Tisch gestellt wird, das genieße ich und das, was früher ist, das juckt mich nicht so, weil ich meine mal, ich kann auch, bei uns war es ja auch vielleicht auch so, dass wir halt auch nicht immer hundertprozentig die Mucke und den Flavor und den Stil von unseren Eltern gefeiert haben. Das war halt immer so, die haben halt so halt, keine Ahnung, Oldies gehört oder irgendwelchen Rockkram oder so, den wir halt nicht so wirklich gefühlt haben. Ich glaube, diese Gap zwischen den Generationen, das ist für mich auf jeden Fall ein ziemlich großes Hindernis. Aber es gibt auch andere Beispiele. Base und ich, wir waren ja auch lange Zeit in der Jugendarbeit tätig und auch da gab es viele junge Leute, die da einen sehr krassen Zugang zu hatten, die es dadurch halt auch wirklich das für sich entdeckt haben. Und das ist natürlich auch also Prä-Internet-Zeit, ne, sozusagen. Also das darf man nicht wirklich vergessen. Und die haben das halt nicht über Google und Co. alles sich irgendwie nachjustiert.
Da hatte man ja auch, ich sag mal, wenn man mit der Hip-Hop-Kultur aufgewachsen ist, so wie wir, oder das so ein bisschen verinnerlicht haben oder uns das auf die Fahne geschrieben haben und man weiß, also man weiß ja nicht, dass es das Internet gibt, weil es sich nicht gab oder nicht so präsent war, aber da hat man ja irgendwie als Hip-Hopper, sage ich jetzt auch mal, ein bisschen mit Verantwortung zu tun, zu sagen, wie gebe ich jetzt die Fackel weiter sozusagen. Was vermittle ich? Wie vermittle ich das? Ist das schon, das liegt mir ja schon am Herzen, dass das so ein bisschen die Historie und die Tradition und so ein bisschen, ohne da jetzt den Freiraum der Leute einzuschränken, aber da sollte man schon gucken, dass man den Leuten diesen Push gibt, damit sie schauen, was da links und rechts und weit nach hinten passiert ist, dass die Leute das verstehen. Aber da an dein Argument, dass die Kids so auch keinen Bock haben oder die Jüngeren nicht da keinen Bock drauf haben, das, was die Eltern hören. Also Argument zieht für mich persönlich nicht, zu sagen, ja, ich habe keinen Bock drauf, was meine Eltern hören. Also das, weil man hört auch was anderes. Aber wenn man das hört, was die Eltern hören, weil es einfach einem gefällt, darum geht das ja. Ne? Die Jungen, wenn es um Rap geht, und die jungen Dudes ja nicht was anderes machen, sondern ist ja auch völlig egal, ob sie sich dafür interessieren, dass es Rap schon seit 30, 40 Jahren gibt. So, aber wenn ich selber irgendwie Schlager geil finde oder Elvis Presley geil finde, und mein Vater das auch immer hoch und runter gehört hat, dann interessiere ich mich nicht nur für die, dass ich die Musik geil finde und gucke, was es jetzt so gibt, sondern versuche mich auch mit Elvis Presley, mit der Elvis Presley-Ära auseinanderzusetzen, um den neuen Rock'n'Roll besser zu verstehen.
Ja, das war jetzt nicht so eine, das sollte jetzt keine Ansage sein, dass man per se nicht das mag, was die Eltern hören oder was sie feiern, aber ich glaube schon, dass viele damit auch ein Problem haben, so, das hören meine Eltern, das ist so oldschool, also so oldschool,
ja, okay, so in negativen Sinne. In der Hinsicht, klar,
so
das, ist,
so,
das ist altbackenes Zeug.
Das ist so altbacken, ich will aber was Modernes, ich will mitreden können auf dem Schulhof, ich will meinen Leuten zeigen, dass ich gerade voll am Start bin, und das kannst du halt nicht mit DITC, sowas. Wenn du sagst, ey, ich habe hier ein cooles Album von Damon D oder Love Finesse hat ein neues Album gedroppt, dann sagen die, was bist du denn für ein komischer Vogel, so.
Bist du gleich als Nerd abgestempelt oder als so, Idiot, oder wie auch immer so. Ne?
Ich meine, bei uns war das ja, oder zumindest bei mir war das anders. Ich hab mir immer meinen eigenen Musikgeschmack rausgesucht. Und vollkommen egal, ob das jetzt ein Song von 1970 war, den keine Sau kannte. Ich habe den halt einfach gefeiert. Und wenn die Leute dann zu Naughty by Nature, Hip Hop Hooray abgegangen sind, habe ich gesagt, ja, ist ein cooler Song, aber das hört halt jeder Hans und Franz beim Basketball spielen. So. Es gibt auch noch irgendwie andere Songs.
Wenn wir nochmal zurück auf den Facebook-Post, ich weiß nicht, Nico, ob du da ein paar Kommentare gelesen hast oder so. René hat ja auch geschrieben, von der Geisteshaltung her müsste man mittlerweile von verschiedenen Genres sprechen. Das haben wir, ich und Dan, und wir haben das auch schon mal immer wieder so angesprochen, ja. was ich so zum Teil oder zum großen Teil das auch recht vertreten kann, diese Meinung. Und dann kommen ja auch manchmal solche Argumente in Kommentaren und sagt, ja, man muss auch bedenken, dass sich das Ganze über die Jahre, Jahrzehnte, Hip-Hop verändert sich. Aber diese Grundkern-Attitude, die Hip-Hop ausmacht, die einfach Hip-Hop ausmacht, wenn die nicht mehr da ist, dann bin ich bei René. Wenn diese Grundattitude, wenn die sich ändert, dann ist es einfach was anderes so.
Ja. Ich glaube, ja, ich sehe das auch als wie soll man sagen? Also ich finde ganz diese Abgrenzung da so ein bisschen schwierig drin, so, das ist eher so wie eine andere Generation, die es halt anders interpretiert und man dementsprechend vielleicht damit nicht eins sein kann, aber dann in Anführungsstrichen auch die Jungen das machen lassen sollte, was sie machen, weil nur das auch wiederum früher die junge Generation gemacht hat und es damit weitergebracht hat als und noch mit mehr Leben gefüllt hat. Das, keine Ahnung, ist vielleicht auch an bestimmten Stellen nicht so engstirnig. Lass mich kurz zu Ende bringen.
Achso, ja, Entschuldigung.
So engstirnig gesehen wird, sondern dass da auch bestimmte Lockerheit entstanden ist, und vielleicht geht das auch einen kleinen Schritt zu weit. Ich verstehe aber trotzdem den Grundkern, den er hat. Und ich glaube einfach als einer der Vertreter, die genau wie vor allen Dingen auch ihr, ich ja eigentlich auch ganz genauso, so ein bisschen dieses Hip-Hop-Gefühl in sich noch tragen, ist da dieser kleine Unterschied, den man heute nicht mehr merkt. Denn wenn du von Elvis Presley redest, dann ist das einfach eine Mucke. Dann ist vielleicht auch eine gewisse, also an einer gewissen Stelle vielleicht eine Lebenseinstellung dahinter, aber nicht so intensiv wie die, was die klassische Hip-Hop-Lehre sich quasi selber kreiert hat über die Generation. Und wenn man heute sich Rap in den Charts anguckt, dann ist das schon sehr nah an Pop. Und dann ist dort auch wieder der Vergleich zu Elvis Presley vielleicht gar nicht so abwegig, weil es einfach mega gute Pop-Hits sind, aber halt mit einer Wurzel, die aus einer anderen Ecke kommt. Und genau da ist dieser Konflikt.
Genau, das ist ja so, wo immer wieder diese Hardliner, sage ich mal, diese Hip-Hop-Hardliner oder die sich mit dem ganzen neuen oder der modernen Sachen öffnen, habe ich auch schon oft mit wem auch immer darüber gesprochen und sagt so, okay, wir haben Hip-Hop, da wird gerappt, und wenn wir jetzt das, was du jetzt schon angesprochen hast, ist halt Pop-Musik mit Rap-Elementen. So, ne? Aus der, also in der Point of View ist immer diese Sache. Da über diesen Point of View lässt sich halt monatelang streiten, also ewig streiten.
Ja, auch alleine schon, weil nur weil ich quasi irgendwann für mich entschlossen habe, das wird zu groß, aber ich habe da auch gerade in so zwei anderen Themen so ein bisschen drüber nachgedacht. Nur weil ich jetzt entschlossen habe, nee, ich mache jetzt Popmusik, heißt es ja nicht per se, dass ich Rap nicht fühle, also dass ich Hip-Hop nicht fühle. Ich habe mich halt nur einfach dazu entschlossen, dass ich mit der Mucke, die ich mache, mehr Geld verdienen will. Da genau ist ja die Grenze quasi schon, die dann eventuell mal überschritten wird. Ja, Dan, du wirst schon die ganze Zeit was sagen.
Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja ein Business-Move. Ich würde, ganz ehrlich, wenn ich ein Angebot bekomme, irgendein anderes Genre zu machen und da bietet mir einer Geld für, dann würde ich das machen. So, ich muss niemandem irgendwas beweisen. Das ist ein reiner Business-Move. Das würde ich auch ganz offen kommunizieren. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, wenn man sich das jetzt schon seit vielen Jahren anguckt, was da so im Mainstream, so wie ja MC René das ja auch betitelt hat in seinem Post, wenn man sich das anguckt und sich immer wieder denkt, ey, was passiert da? Wieso sieht man keine B-Boys in den Videos? Wieso reden sie über solchen Nonsens? Da muss ich ehrlich sagen, ich habe schon vor vielen Jahren eigentlich mir gesagt, ey, wieso guckst du auf den Mainstream? Es gibt so viel dopes Zeug, wo man jetzt die Spitze des Eisbergs, wenn man das mal als Mainstream sieht, dann ist das, was da unten ist, eine riesige, riesige, große, unfassbar krasse Underground-Independent-Hip-Hop-Szene. Und da kommen da jeden Tag 100 Alben raus und die pumpen auch noch die Beats, die halt die alten Säcke sozusagen vermissen. Die konzentrieren sich auf den Mainstream und gucken, was geht denn da jetzt ab auf Social Media? Die teilen das und das Video, aber das ist genau die falsche Herangehensweise. Ihr müsst euch einfach nicht auf den Mainstream fokussieren. Ihr müsst euren Fokus verlagern und dann werdet ihr merken, Alter, was geht denn da ab? Weil man muss auch sagen, seit vielen Jahren ist es ja auch einfacher denn je, Musik aufzunehmen, zu promoten, zu releasen. Du brauchst ja keinen mehr an deiner Seite. Du kannst ja alles komplett in Eigenregie machen. Deswegen mein Rat an alle, die verzweifelt sind und sagen, ey, was passiert da eigentlich? Jungs, verlagert euren Fokus.
Ist auch letzter Satz von mir. Ich finde das ganz interessant und ich will nicht das Fass aufmachen. Ich will es nur mal kurz gesagt haben, weil man da ja die nächste Diskussion dran anschließen könnte, dass so auch vor allen Dingen auch so Kollegen wie ihr ja auch sagen, dass sobald du stiltechnisch auch andere Mucke machst, Autotune einsetzt, Trap Beats und sowas alles, überbordender Einsatz von der 808, das ist euch ja nervt und das ist für euch ja auch schon zu weit vom Hip-Hop-Kern weg ist. Und da könnte man sich aber mal die Frage stellen, ob es vielleicht, das haben wir vielleicht auch schon mal gemacht, ne, aber ob das stimmt oder ob man an der Stelle differenzierter auf die Person achten muss, die das musikalisch einsetzt.
Also musikalisch natürlich ist immer das Musikalische oder was man anhat oder wie man sich verhält, ja, genau, oder so, ne? Aber letzten Endes ist das nur die Fassade, wie die Person natürlich tickt und wie sie denkt und, ne? Natürlich könnte man sagen, irgendwie, ich habe mich mit dem am Wochenende irgendwie, war im Urlaub mit dem und habe den total anders kennengelernt. Das ist ja voll der Hip-Hop-Dude von seiner Geisteshaltung sozusagen. Da würde ich mich dann immer aber fragen, so, aber warum lebst du diese Geisteshaltung nicht nach außen? So, als wenn man sich so selber damit verarscht. Und dann könnte man natürlich meinen, so, okay, aber ich muss auch schauen, wie ich mit der Kohle vorankomme, wenn es ein Business-Move sein sollte. Oder man möchte einfach das Moderne einfach mitmachen. Also Dane sagte, ja, es ist einfach nur ein Business-Move, aber ich kann mir schon nicht vorstellen. Es ist einfach so, dass auch genug Leute sagen, ich habe einfach Bock auf diese Dekaden immer neu daran mitzugestalten, das Neue in diesem neuen Ding immer mit drin zu sein, was gerade passiert. Also, ne, aber dadurch geht's, kann man dann drüber streiten, dass das halt diese klassische Hip-Hop-Einstellung da verloren geht oder dass die Leute das immer weiter, die Brücke zwischen Historie und das Ignorieren immer größer wird. Ne? Da, wie gesagt, können wir stundenlang drüber streiten. Aber ich finde es gut, dass er das mal so gesagt hat, weil er hat ja auch eine Reichweite. Er hat genauso viele Fans wie Hater, sage ich jetzt mal nicht mal frech, weil er ist eine kontroverse Person, teilweise auch über Jahre immer wieder gewesen.
Ja, der
obwohl er seiner Linie immer treu bleibt. Dass er jetzt seiner Linie treu geblieben ist, frage ich mich so, warum er immer so auf ihn so herumgehackt wird. So. Er hat es ja auch probiert. Er hat es auch probiert mit Major Label und alles. Ne? Also müssen wir uns jetzt vormachen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Er hat auch so seine Ausflüge gehabt und sowas alles. Aber er sich ja zurück darauf besonnen. Und ich kann, und das ist immer mein Problem, und ich glaube, das wird auch ewig meine Inkonsequenz in der Person sein. Ich kann ziemlich viel, wahrscheinlich bei ihm sogar fast alles von dem, genau wie bei euch auch immer, nachvollziehen, was er sagt. Und das ist für mich auch ganz schlüssig. Und trotzdem bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob es richtig ist, die anderen Seite ihre Entwicklung von dem, was man gemacht hat, zu verurteilen aufgrund von bestimmten Dingen, weil Hip-Hop am Ende, und das ist auch das, was wir alle immer lernen, ja eigentlich sagt, dass es scheißegal ist, was du machst oder wie du herkommst. Hauptsache, du bist Hip-Hop.
Ja, es wäre ja auch, ich meine jetzt mal Real Talk, es wäre ja auch Utopie, wenn wir sagen, Platz 1 Streaming Charts ist nur Boom-Bap in den Top 10 vertreten. Also ich glaube, das wird niemals wieder passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht. So. Und das muss es auch überhaupt nicht, Dick. Ich meine, letztendlich ist es ja so ein bisschen so, wie der Titel ja auch schon sagt, Love and Hate. So, weißt du? There's no love without hate. There's no peace without war. There's no yin without yang. So, weißt du, ich meine? Und ich meine, letztendlich, wenn es sowas gibt und wir sagen, das fühlen wir nicht, dann bestätigt uns das noch mehr in unserem Gefühl, dass das, was wir feiern, irgendwie genau das Richtige ist.
Ey, schön, das ist schön auf den Punkt gebracht, Alter. Deswegen keine weiteren Worte, Musik.
Ja, das reicht, komm.
Musik, Musik, Musik.
Ja, Musik, ich habe mir was von dem VSK, a.k.a. Verbales Style-Kollektiv rausgesucht.
Das ist sehr geil, dass du in diesem Zusammenhang dir dann Jungs nimmst, die quasi die 90er zurückgefaked haben aus den 2090ern.
Ja, das ist ein lustiger Albumtitel, Wo die wilden Kerle flohen, 2018, erinnert ihr euch auf jeden Fall noch. Ja, ich dachte mal, ich überrasche euch mal mit einem etwas
anderen. Aber der Hintergrund ist ja, Nico hat es ja schon erkannt, so, ne? VSK ist ja sozusagen KIZ-Jungs irgendwie da drin stecken und dann so, wir machen jetzt mal ein Album, was so ein bisschen 90s-mäßig ist.
Achso, ich glaube,
die kommen ja auch aus der alten Ecke, die sind ja auch so zweigeteilte Attitude, sage ich jetzt mal so.
Jungs, irgendwie. Hallo, hallo, ich glaube, ihr verwechselt das gerade. VSK ist, glaube ich, Verbales Style-Kommando, was ihr meint.
Nee.
Ja, ich google das mal kurz, warte mal. Kommando.
Nee, Verbales Style-Kollektiv.
Bei Kollektiv, warte mal.
Das ist das Album mit dem, VSK Wildstyle Cover.
Genau.
Ach, sehen Sie das doch? Okay, alles klar. Ich dachte, das wäre noch ein anderer Move. Okay, ja, sorry. Mein Fehler, sorry.
Aber es ist alles total zurück. Lustig, dass quasi dein Fehler unterbewusst dazu geführt hat, dass 2019er KIZ-Jungs oder 18er, die quasi die 90er persiflieren, es aufgrund der Mucke geschafft haben, bei Love and Hate als Musik ausgewählt werden, nachdem MC René erzählt, dass die Charts heute ja kacke sind und dass ihr euch bitte wieder auf Hip-Hop konzentrieren sollt.
Ja, also ich finde den Song
besser
ja cool.
Besser geht's nicht.
Ich finde den Song ja auch cool, auch wenn es eine Persiflage ist, bleibt es ja trotzdem ein cooler Track und das zeigt ja auch, dass die Jungs das auch auf jeden Fall drauf haben. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich auch, VSK das, aber die heißen noch Verbales Style-Kommando, das waren doch die anderen. Das waren ja die Jungs von KIZ, die das quasi so ein bisschen hops genommen haben. Aber okay, dann ist es doch das Verbale Style-Kollektiv. Also, shame on me, aber egal, trotzdem cooler Song, unsere Kultur.
Und dann gehen wir in die letzten paar Minuten von Love and Hate. Backspin. Zum Ende von Love and Hate, der heutigen Folge, nachdem wir hier so viel über Hip-Hop reden, gibt es jetzt auch noch etwas, was du mir quasi für den Weihnachts...
Für den Gabentisch.
Gabentisch quasi rausgesucht hast. Ne? Wir haben noch Geschenketipps für euch zum Abschluss.
Genau. Es gibt einen Titel, The Art of Hip-Hop Covers. Das ist ein immerwährender Abreißkalender, sprich ein Kalender, der nicht auf ein Jahr gemünzt ist, sondern 365 Tage einfach hat, ein Abreißkalender, wo es um Hip-Hop-Cover geht. Ich habe das durch Zufall gesehen. Es gibt von dem Verlag, der das rausbringt, der bringt, glaube ich, auch irgendwelche coole Plattencover so an sich raus und Rock, Metal-Kalender irgendwie. Aber es gibt eben auch den Hip-Hop-Cover-Kalender, wo dann, wenn man den so die auf der Homepage durchklickt, dann sieht man so LL Cool J, BC Boys, Run DMC und so. Ey, cool, das sind, ich glaube, das allererste Blatt, Tag 1 ist sozusagen Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message, schon mal ganz cool. Das ist für mich so, ich dachte, als ich das gesehen habe, ey, cooler Kalender, da geht's nicht nur um Hip-Hop-Cover, sondern geht's irgendwie so auch um Each One, Teach One, weil da irgendwie wirklich die wirklich alten Sachen so wahrscheinlich ein bisschen chronologisch, logisch, denke ich auch mal, in den 365 Blättern gehalten ist und so ein bisschen Knowledge da gekickt wird, plus Spotify-Code oder Link, dass man sich die Musik dann auch direkt reinziehen kann, was ich ganz interessant finde.
Das wäre mir eigentlich schon viel zu schade, das alles abzureißen, also ich glaube, ich würde das eher
ja,
so.
Ja, hatte ich auch schon gedacht, oh nee, das ist doch eher wie so ein Dictionary oder wie so ein Nachschlagewerk, so, wo ich sage so, oh cool, ich blätter mal durch und mal sehen, was ich mir reinziehe. So.
Ja, was ja auch lustig ist, wir hatten ja das auch schon mal als Thema, als wir die Vinylscheibe, das Revival ja auch mal thematisiert hatten, dass ja auch einige Leute, habe ich auch auf YouTube mal gesehen, es gab da so eine kleine Kurzdoku, dass viele Leute, die gar keinen Plattenspieler haben, aber trotzdem Platten kaufen, nur aufgrund der Cover und die sich die dann an die Wand hängen, weil sie es einfach schick finden.
Ist ja auch so ein Trigger, ne? Wenn du sagst, du kaufst dir so einen Kalender oder dir wird so ein Kalender geschickt, Nico hat es wahrscheinlich schon gerade bestellt, das Ding. Da bist du immer ganz schnell bei solchen Dingen. So, weißt du?
Ja, dann, das ist doch ganz geil. Du erzählst davon, ich sitze hier nebenbei, mach mir Internet auf
Such das aber Ganze. Ich werde mir das Ding auch bestellen, aber weil ich da Bock drauf habe. Nee,
brauchst du nicht.
Bitte zweimal einen Warenkorb. Bitte.
Ach, du hast gleich für uns alle einen bestellt.
Ich, das ist mein Weihnachtsgeschenk an euch, Jungs.
Sollen wir jetzt schon Danke sagen?
Offiziell.
Nein, finde ich gut.
Live aber Fantasy, guck mal, da hab ich, kriegt ihr beide von mir geschenkt.
Habe ich dich schon direkt getriggert damit und die Plattencover, wie Daniel auch schon sagt, wenn er sagt, oh geil, was ist denn das für eine geile Platte? Das ist wie so ein kleines Wandbild. Sagt, ey, die Platte muss ich haben, die hänge ich mir ran. So,
kann aber hier, Hands Up, so, ne? Da bin ich genau der Typ für. Weil ich auch gar nicht mehr so viel Zeit für Vinyl hören habe, die Ruhe und Auflegen und sowas alles und Plattenspieler noch im Büro, aber nicht mehr zu Hause habe, will ich aber, dass diese Schönheit von den Plattencovern und damit ist, das ist ja auch irgendwie so ein Statement, dass das nicht verloren geht, habe ich genau den gleichen Effekt immer, dass ich mir die Cover gerne an die Wand hänge, um damit auch ein gewissen Gefühl auszudrücken. Insofern kann ich das voll nachvollziehen.
Das ist ja auch dieser ewige Clash, ne, zwischen Vinylplatten und Streaming, dass da irgendwie dieser Part der Kunst verloren geht. Natürlich gibt's Plattencover in klein und kannst das und hast ein digitales Bild, aber nicht dieses physische zum Anfassen, gucken, an die Wand hängen, ja, oder
ich find's
wie auch
gut. Immer. Also wie gesagt, Jungs, also falls ihr auf die Idee kommt, ne, ich drücke jetzt auf Bestellen und habe euch beiden euer Weihnachtsgeschenk bestellt.
Juhu! Soll ich jetzt einen Weihnachtssong spielen als letztes?
Nee, da sind wir noch nicht. Das kannst du machen, wenn du ihn dann gekriegt hast und ihn ausgepackt hast.
Ja, also Art of Hip Hop Covers, glaube ich, vom Seltmann Verlag. 25 Euro, genau. Versandkostenfrei.
Aber ich sehe hier, Best of Collection Volume 1. Das heißt, es könnte ein zweiter kommen?
Es ist übrigens ganz geil. Ich habe eben noch ein bisschen nebenbei geguckt. Es gibt das auch mit Metal und mit Punk-Cover und sowas alles. Also so oder so eine sehr geile Idee, glaube ich.
Ne, die letzten 4 Jahrzehnte werden ja bei den Rap-Covern gezeigt oder so versucht abzubilden. Also sind ja auch moderne Sachen bei. Ist schon, ich denke mal, so ein cooler Rundumschlag.
Aber gibt es Hip-Hop denn schon seit 4 Jahrzehnten?
August 11, 1973. Leute,
Amen, Bruder.
Das war Love and Hate. Und der letzte Song, ich würde mir wie immer gerne wünschen, darf ich eh nicht. Deswegen nehmen wir das, was Dan ausgewählt hat.
Ja, ich habe mir was aus unserer eigenen Kiste mal rausgesucht. Soul Brother, aka Boogie Down Bass und meine Wenigkeit von unserem Album Moment der Wahrheit vor 2 Jahren erschien, weil ich das so für mich persönlich auch eines der coolsten Cover finde. Wir haben ja nicht nur gesampelte Musik sozusagen auf diesem Album vertreten, sondern haben auch das Cover gesampelt von Gangstars Moment of Truth. Und ich finde, für diesen Einsatz, für diesen Nerd-Shit, den wir da auch mit dem Cover in den Start gebracht haben, finde ich, hören wir jetzt mal einen Song aus diesem Album, nämlich The Essence, Soul Brother featuring David P. Gruß raus nochmal nach München.
Da sind doppelte Sachen drin. A, finde ich total geil, dass du den Song ausgewählt hast für unser Cover-Ding. Und zweitens total geil, dass du auf diesem Weg A, zum Thema mit den Bierdeckeln quasi zurückgekommen bist, weil da auch sehr viel David P. hat selber was geliefert und ist oft quasi auf den Bierdeckeln verewigt worden von anderen Künstlern und München mit drin steckt. Also mehr 360 Grad Kreis schließen geht nicht als mit diesem Song.
Respekt und dafür. Der Inhalt des Songs würde auch noch wieder zu MC René passen.
Boah, ich gehe kaputt. Stimmt, das auch noch. Leute, das war wahrscheinlich eine der schönsten und harmonischen Love and Hate Folgen überhaupt. Es ist mir eine Freude gewesen. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr da draußen. Danke, Dan. Danke, Bass.
Danke und auch. Mach's
wir
gut.
Hören uns in 2 Wochen wieder, ne? Dann heißt es wieder Peace. Love and Hate. Bis dann. Ciao.